Touchdown Trivia Football History Podcast.
Ja, ein neues Jahr, eine neue Folge Touchdown Trivia. Ich sage erstmal frohes Neues, Jesse.
Ja, frohes Neues auch von mir, hallo.
Ja, wir nehmen nämlich am 10. Januar 2024 auf. Ganz kurz, nachdem feststeht, wer alles in den Playoffs dieses Jahr so reingekommen ist. Ich glaube, dass bei uns beide die Gefühlslage ein bisschen unterschiedlicher kaum sein könnte. Obwohl natürlich die Eagles in den Playoffs stehen, aber die Saison jetzt nicht so gut geendet ist. Die Packers dagegen. Du entmütest dich, willst du was sagen?
Ich wollte nur sagen, ich habe mich selten so wenig auf Playoffs gefreut wie dieses Jahr, trotz Beteiligung.
Ja, ich bin auch gespannt, wie es am Sonntag in Dallas aussieht. Vielleicht haben wir dann nächste Woche beide die gleiche Laune. Ja, vielleicht aber verhalten wir uns nicht so lange bei der Vorrede auf, denn ich bin dran, was zu erzählen. Aber vielleicht quatschen wir nochmal über die letzte Folge, die ja, wie ich fand, sehr spannend war, in der du was erzählt hast?
Die Geschichte des Fantasy-Footballs hatten wir.
Ja, gab es irgendwelches Feedback, irgendwelche Ergänzungen deinerseits zu machen?
Eigentlich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch dazu beizutragen hätte, was ich nicht ewig erzählt habe.
Ich habe es mir dann nochmal angehört im Nachhinein und dachte, vielleicht gab es irgendwie dann noch böse Zuschriften,
Achso,
ob,
nee.
meine, ob, meine, ob meines Rants gegen den Fantasy-Football.
Nee,
Aber
nee,
ich hab auch nichts bekommen, von daher denke ich mal, es ist...
Also gerade in meiner privaten Fantasy-Liga mit den Leuten halt, die ich persönlich kenne, aus dem Real Life, wie man so schön sagt, gab es jetzt nichts Negatives. Nur haben sich auch bedankt, weil es eben auch so ein Thema war, worüber sie sich nie Gedanken gemacht hatten.
Das ist gut. Gutes Feedback eigentlich. Finde ich. Ja, jetzt bin ich dran und ich hatte überlegt, irgendwie was edgy Thema, irgendwas, aber ich habe mir dann doch entschieden, was Neutraleres zu machen und ein bisschen Grundlagenforschung in der Geschichte des American Football zu betreiben und stelle dir die erste Frage am Anfang. Was verbindest du mit Theodore, auch genannt Teddy Roosevelt?
Ja gut, Präsident der USA, ich glaube so müsste so um 1910 rum sein.
Ein bisschen
So,
früher, ne?
ja, oder noch einen Ticken davor, aber so halt um die Jahrhundertwende damals. Wir gehen offenbar sehr weit zurück, mal wieder.
Ja, wir gehen wirklich sehr weit zurück. Also ich habe drei Assoziationen mit ihm. Die eine ist Nationalparks in den USA, weil der war ja federführend und hat ganz viele gegründet. Die zweite ist nachts im Museum. Jetzt diese
Okay.
Filme geguckt hast, aber das spielt Hesse. Hätte ich mir auch schreiben sollen.
Stiller.
Nein, also Ben Stiller ist ja die Hauptrolle, aber
ach so,
Robin Williams spielt quasi sagen Theodore Roosevelt, der nachts zum Leben erweckt
okay.
Und sowas. Und die dritte Assoziation, die ich zu ihm habe, spätestens jetzt kannst du dir vielleicht denken, worum es heute gehen wird, ist der Vorwärtspass.
Okay.
Denn das Kernstück des American Football, was ihn so berühmt, spektakulär und beliebt macht, das ist eine Regel, die es noch gar nicht, also schon relativ lang, ne? Wir reden über den Anfang des 20. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts gibt, aber er war nicht von Anfang an Teil des Spiels, denn er wurde erst später zugelassen. Also in der Frühphase des American Footballs gibt es ganz wenig Bildaufnahmen, aber die man sieht, sehen ehrlich gesagt, also ich kann nicht verstehen, wie man sich das angucken konnte damals, sieht ein bisschen aus wie Rugby ohne Spaß. Also im Endeffekt gab es schon Down and Distance und Line of Scrimmage und so weiter, aber im Endeffekt gab es dann, also wenn man es sieht, mit diesen ganz wenigen Aufnahmen, gibt es einen Snap. 11 Leute rammen aufeinander zu, versucht die eine, die andere zurückzudrängen. Und ja, dann gibt es das nächste Down und irgendwann wechselt es halt. Und so auch so die Lateral-Pässe waren wohl nicht so mega beliebt. Also im Endeffekt sind halt quasi sagen nur ganz viele Leute physisch aufeinander zugelaufen. So, das ist erstmal der Status quo. Im Jahr 1901 wird Teddy Roosevelt US-Präsident, weil er als Vizepräsident für den ermordeten William McKinley übernimmt. Und dann wird er 1904 als Kandidat der Republikaner wiedergewählt. Und zu jener Zeit steht der Football vor dem Aus. weil es zu viele Tote gibt. Denn diese Spielweise, die ich gerade beschrieben habe, ja, ist brutal physisch und kostet Menschenleben. 1904 sind das in den USA alleine 18 Menschen. Im Jahr darauf gehen die Quellen auseinander, 19 oder 18. Also die meisten an der Highschool, aber auch einige am College. Mhm. Und wenn man das Spiel sich anguckt, mir ist dann so eine Parallele aufgefallen. Also kennst du diesen Dinosaurier mit diesem harten Knochenschädel, die immer so aufeinander zurennen? Der heißt Pachycephalosaurus. Und so in etwa muss man sich das Spiel auch vorstellen. Also es gab Bestrebungen an Colleges und auch von der Allgemeinheit, Football zu verbieten. Allerdings war Teddy Roosevelt großer Fan des Sports, so sagen es zumindest die meisten Quellen. Und er stößte Reformen an, die das Spiel weniger brutal machen sollen. Es gibt ein Zitat, was ihm zugeschrieben wird. Brutality in playing a game should awaken the heartiest and most plainly shown contempt for the player guilty of it. Also Brutalität im Spiel sollte bei den Spielern, die sich dessen schuldig gemacht haben, die größte und deutlichste Verachtung hervorrufen. Also im Endeffekt will er die Brutalität den Spielern austreiben, aber auch das Spiel ein bisschen weniger brutal machen. Deswegen beruft er wichtige Akteure des American Footballs ins Weiße Haus ein. Und im Dezember 1905 treffen sich Vertreter von 62 Colleges in New York. Danach noch, also quasi sagen erst bei ihm, dann in New York. Und da ändern dann diese Vertreter die Regeln, damit das Spiel sicherer wird. Zunächst einmal verbieten sie die Flying Wedge-Formation, fliegender Keil übersetzt, die für viele fatale Verletzungen verantwortlich gemacht wurde. Also quasi sagen so, dass die Offense ja, wie ein Keil in die Defense hineinrennen kann.
Das ist sehr, sehr schön zu erfahren, denn da muss ich jetzt denken an meine Spielerkarriere, der erfolgreichste Spielzug, mit dem wir, glaube ich, unsere meisten Touchdowns gemacht haben, war die Wedge, wo wir uns dann eben auch komplett unsere Füße verhakt haben ineinander, weil die, glaube ich, heutzutage zumindest in den College-Regeln nicht gänzlich untersagt ist. Und das sind ja die Regeln, mit denen in Deutschland gespielt wird.
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, weil eigentlich im Endeffekt ist das sind ja Regeln, die die Colleges damals eingeführt haben. Also sie sind ja noch in einer Zeit, da gab es noch keine NFL. Also noch lange vorher. Vielleicht wurde es wieder aufgeweicht später und vielleicht ist die Flying Wedge auch ein bisschen was anderes.
Ja gut, kann natürlich sein, dass es auch nochmal extremer ist, aber wir sind da halt auch wirklich mit da mindestens mal den Lineman plus halt noch andere an der Seite quasi nach vorne durchmarschiert. Wie so eine Prellmauer.
Ja, also so quasi sagen, also so sah jeder Spielzug damals im Endeffekt aus, was durchaus für viel Furore, also im negativen Sinne gesorgt hat.
Ja, ich sag mal so, das Verletzungsrisiko verstehe ich absolut. Ich meine, da muss nur einmal was schief gehen in so verhakten Füßen und schon fällt die ganze Kette und wahrscheinlich mindestens ein, zwei Leute tragen schwerere Verletzungen davon.
Was zu der Zeit auch noch verändert wurde, die First-Down-Distanz, wie wir sie heute kennen, mit 10 Yards, wird eingeführt, weil vorher waren es bis dahin nur 5. Also, was sie sagen, auch dadurch versucht ein bisschen das Spiel, ja, wo wir gleich drauf kommen, den Vorwärtspass zu forcieren. Das quasi sagen, man im Endeffekt eine große Distanz überwinden muss und man deswegen quasi sagen auch andere Spielzüge machen muss und nicht einfach immer nur mit dem Kopf durch die Wand. Was auch noch eingeführt wird, ist die Neutral Zone. Also quasi sagen, dass die Spieler, die von Beginn an Kopf stehen. Und was auch noch eingeführt wird, unter anderem ist die Unnecessary Roughness Rule. Also die gab es bis dahin auch noch nicht. Also im Endeffekt sind 30 neue Regeln, die am Ende eingeführt werden im Dezember 1905. Doch das Wichtigste, der Vorwärtspass, kommt. Und da habe ich mal einen Ton aus Football Live. Mal wieder, wie so oft.
The forward pass wasn't just a reform that fixed football's problem of violence. It did that, but it also made the game more fun. It made it a better sport.
He's throwing it downfield. He's got it wide open. It is going to be a touchdown to Adam Tyson.
Look at Brett Favre coming off the field. He is so happy.
Brett Favre is so happy. Ja, das ist ein schöner pathetischer NFL-Ton, den ich irgendwie auf jeden Fall ganz witzig fand. Also im Endeffekt, ja, Football wurde nicht nur attraktiver, denn vor allem sollte er auch sicherer werden, wie ich gerade schon gemeint habe. Der Kerngedanke dabei war, das Spiel in seiner Breite, also das Feld in seiner Breite zu nutzen, um den Kampf between the trenches so ein bisschen zu entschlacken oder weniger brutal zu machen. Das hat aber wenig zu tun mit dem Passspiel, wie wir es heute kennen. Also ich habe hier mal ein paar Regeln aufgeschrieben, was da alles so als Haken mit dran waren. Also der Pass durfte beim Quarterback nur außerhalb der Zone von 5 Yards neben dem Center geworfen werden, also links und rechts und dahinter. Nur die beiden Ends der Offense waren eligible, also durften angespielt werden. Und Pässe über die Goal-Line waren Touchbacks. Also es gab quasi sagen nicht die Möglichkeit, einen Touchdown zu werfen. Also nicht direkt. Also kannst du quasi sagen, jemanden vor der Goal-Line anwerfen, dann konnte er drüber laufen. Aber ein Pass in die Endzone bedeutete Touchback. Würfe out of bounds resultierten in einem Ballwechsel, also vergleichbar mit einem Einwurf beim Fußball an der gleichen Stelle, wo sie ins Ausgegangen sind. Und incomplete passes resultierten in einer 15-Yard-Strafe, wenn kein Spieler am Ball war. Also so ähnlich wie bei einem Airball beim Basketball, habe ich so ein bisschen aufgeschrieben als Vergleich. Also heißt, wenn ein Ball überworfen wurde, der Receiver ihn nicht berührt hat, gab es eine 15-Yard-Strafe. Und die gab es sowieso. Das ist hier schon wieder Quatsch. Incomplete Passes resultiert in einer 15-Yard-Strafe. Wenn das andere Szenario, was ich gerade beschrieben hatte, eintrat, gab es sogar gleich einen Turnover. Also im Endeffekt, Gott. Ja, siehst schon, das hat nicht so die sexieste Spielvariante, also würde quasi sagen, mit ganz harten Reglementierungen.
Also es fühlt sich so ein bisschen an, ja, wir erlauben es, aber nur mit einer 1%igen Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt funktioniert, so in etwa, weil das muss ja sowieso erstmal alles, denke ich mal, neu eingespielt werden und dann auch mit solchen rigiden Strafen, ist schon hart.
Ja, und Walter Camp, den hatte ich schon mal erwähnt in der Folge zu Fritz Pollard, also quasi der so als der Begründer des Footballs geht, ne, der Down und Line of Scrimmage und sowas erfunden hat, hat gesagt, der Vorwärtspass ist so gut mit Beschränkungen abgesichert, dass er ein Spielzug ist, der gründlich geübt und gut ausgeführt werden muss, um von Nutzen zu sein. Und da gibt es quasi jetzt so verschiedene Schulen im Endeffekt, die großen Colleges sind nach wie vor einfach gelaufen, weil sie die physischen Spieler hatten und gemeint haben, na gut, was soll ich den Ball werfen, wenn ich sowieso einfach laufen kann? Was quasi sagen, dazu geführt hat, dass eher die kleineren Colleges waren, die den Vorwärtspass durchgeführt haben. Wobei es auch einen Verfechter des Vorwärtspasses gibt, den so jeder Football-Fan eigentlich kennt vom Namen her, und das ist John Heisman gewesen. Der meinte nämlich, dass der Vorwärtspass dem Football mehr Geschwindigkeit geben würde und den Spieler mehr Fähigkeiten abverlangen würde. Also das war wohl auch also er war dabei bei diesem Treffen und damit hat er das Rule-Committee auch von der Regeländerung überzeugen können. Also zu sagen, Footballspieler müssen jetzt einfach nicht nur groß und breit sein, sondern sie sollten auch schnell, wendig und so weiter sein. Und das würde dem Sport andere Spielertypen zuführen, was ja auch im Endeffekt was geklappt hat. Und ich meine, was für einen Sport gibt es, der so ein breites Spektrum an Spielertypen hat, ne? Mhm. Also vom kleinen, wendigen Running Back bis zum 2,10 Meter großen Left Tackle ist ja alles dabei. Und das war quasi auch so die Idee dahinter, die er unterstrichen hat. Wie ich auf der Seite des Biletnikoff Awards gefunden habe, also weißt du, was der Biletnikoff Award ist?
So auf den ersten Blick sagt mir jetzt nichts.
Das ist der, wenn ich richtig recherchiert habe, vielleicht killt mich Jan danach, der Award für den besten Receiver auf dem College.
Ah, okay.
Und da steht, dass John Heisman 1985 bei einem Spiel zwischen North Carolina und Georgia gesehen haben soll, wie ein Panther den Ball warf, der Ball gefangen wurde und zum einzigen Touchdown des Spiels führte. Das war vielleicht der erste Forward Pass im Football war, weil die Refs es wohl nicht gesehen haben, dass es ein Wurf war und kein Punt. Also gab es wohl Konfusionen in dem Spiel.
Und wann war so geil. Was?
Was?
Wann war's?
1895.
Ach, 18. Okay, ich hatte gerade irgendwie 1985 verstanden und war komplett.
Oder vielleicht habe ich falsch gesagt gerade. Ja, 1895 war es genau. Ja, und da muss es wohl Konfusionen gegeben haben mit den Refs auch und dann hat er gedacht, oh, das ist aber eigentlich schon ganz geil. Ja. Damit war er aber recht allein, denn auch die Presse fand das damals alles nicht so geil. Die New York Times schrieb 1906, viele befürchten den Untergang des Spiels durch die drastischen Reformen. Also quasi sagen, 1904 war Sport noch auf der einen Seite wegen der Brutalität vor dem Aus und jetzt hieß es in der Presse, ja gut, jetzt geht es dem Ende entgegen, weil es drastische Reformen im Sport gibt.
Was ja quasi, das ist ja so der Standardspruch in jeder Sportart, wenn es irgendwie eine weitreichende Regeländerung gibt oder so.
Ich will gar nicht wissen, wie das damals war, als das Abseits in der, also es gab ja in den 20er oder 10er Jahren mal im Fußball so eine krasse Regeländerung, wo quasi sagen, die Anzahl der Spieler, die das Abseits aufheben, von 3 auf 2 reduziert wurde. Und dadurch quasi sagen, dass der Fußball komplett revolutioniert wurde, was vielleicht auch schon Leute beim Kicker in der Redaktion saßen, waren so, ah, das ist der Untergang des Abendlandes und des Sports.
Ja, ich auch so, die sahen wie die Rückpassregel Anfang der 90er oder sowas, das war ja schon für viele ein Tabubruch oder was weiß ich, wer sind der?
Und die Leute sollten sich, die das damals geschrieben haben, gerne jetzt nochmal das EM-Finale 1992 angucken. Viel Spaß. Also Peter Schmeichel hat den Ball öfter in der Hand als jeder Deutsche am Fuß. Aber wie so oft gab es auch Gegenstimmen, die Vorteile sahen, auch wenn ich hier gesagt habe, also es waren relativ wenige, weil wie gerade angesprochen, die meisten einfach den alten Stiefel durchziehen und ihr Spiel so belassen, wie es ist. Aber es gab auch Pioniere. Zum Beispiel Eddie Cockhams, der war Trainer vom St. Louis College und der hat sein Team komplett auf den Forward Pass umgestellt. Also jetzt nicht das größte College, also sonst würde es heute wahrscheinlich mehr Leute kennen. Und er hat damit Erfolg, der gute Herr Cockhams. Am 5.9.1906 gelingt im Spiel zwischen St. Louis gegen Carroll College aus Montana der erste Touchdown-Pass, nachdem zuvor der allererste legale Vorwärtspass in einem College-Spiel misslingt. Da gab es dann einen Turnover. Aber im Endeffekt, das ist, was ich vorhin meinte mit Touchdown-Pass, also kein klassischer in die Endzone geworfen, gefangen und alle jubeln, sondern Pass nach vorne, der wird in die Endzone gelaufen, das ist ein Touchdown. Der erste am 5.9.1906 im Spiel St. Louis gegen Carroll College. Und das läuft alles so gut in St. Louis, dass die Saison ungeschlagen beendet wird mit einem Score von 407-11. Ist jetzt nicht so schlecht. Also 407-11.
Kann sich sehen lassen.
Ja. Was dazu führt, dass es natürlich Copycat-mäßig das Passspiel weiterentwickelt wird, gerade an den kleineren Colleges, die über weniger physische Spieler verfügen. Da ist zum Beispiel ein Glenn Scobie Warner, besser bekannt als Pop Warner, am Carlisle Indian Industrial College, im College für Native Americans, ja, auch einer, der viele Abdrücke hinterlässt, der entwickelt die Carlisle Formation, bei der eine Seite des Feldes überladen wird. Also, was man auch heute sehr gut kennt, hat er da quasi sagen, so entwickelt. Und bei ihm am College spielt auch ein gewisser Jim Thorpe, mit dem wir jetzt auch schon zu Genüge gesprochen haben, aber noch nicht in Gänze ausführlich, der auch ein Spiel über die University of Pennsylvania 1907 in seinem ersten College-Spiel den entscheidenden Touchdown zwischen zwei bis dato ungeschlagene Teams wirft, also da quasi sagen, an diesem College seine Star-Karriere, die dann später mit Olympia-Gold und diesem, das und jenem Hall of Fame, bla bla bla, endet oder weitergeht. Aber sowas wie Interferenzstrafen gibt es nicht. Die meisten Teams laufen den Ball sehr physisch und die Zahl der Toten verringert sich nicht wirklich. Also in den Jahren 1908 und 1909 sind es da an die 30, also Zahlen 31, 30, 29 gefunden. Ein Großteil an Highschools oder kleinen Colleges, wo es nicht so wirklich Coaches gibt, die das irgendwie handeln können. Und dadurch, ja, ist
Ich frage mich vor allem, wie hoch dann die Dunkelziffer ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass gerade zu der Zeit eben noch vieles dann eher unter den Teppich gekehrt wurde.
Weil ich glaube, also die Sportberichterstattung in den USA war da schon relativ weit fortgeschritten, aber ja, möglich ist. Ja.
Also zumindest so in so einem kleinen Highschool-Bereich oder so, denke ich mal, da war es schon eher schwierig, jedes Detail mitzubekommen.
Diese Zahlen, die wahrscheinlich, wie du meinst, oder möglicherweise auch noch höher waren, gibt es eine weitere Krise im American Football. Also die war jetzt nicht so schlimm wie die 1904 oder 1905, weil die ja auch auf politischer Ebene geführt wurde, aber trotzdem hat sich die NCAA, die es da schon gab, 1905 glaube ich noch nicht, wenn ich es richtig gelesen habe, entschieden, noch weitere Regeländerungen einzuführen. Das ist eine ganze Menge. Ich habe ja so ein paar Mal wieder rausgeschrieben. Zum Beispiel werden Auswechslungen eingeführt. Also man kann jetzt quasi sagen, auch Spieler auf Defense und Offense spezialisieren. Es werden Pausen zwischen den Vierteln 1 und 2 und 3 und 4 eingeführt und die Halftime, also quasi sagen, eine längere Pause zwischen dem zweiten und dritten Viertel wird eingeführt. Quarterbacks dürfen die Line of Scrimmage überqueren, ohne sich zuvor 5 Yards links oder rechts vom Quarterback, vom Snap zu entfernen. Also quasi sagen, was für Quarterback Sneak ist möglich. Bei Tackles muss der tackelnde Spieler einen Fuß auf dem Boden haben. Also vorher war es quasi sagen, möglich einfach abzuspringen und Leute umzutackeln. Ich weiß gar nicht, ob das heute immer, also ist heute immer noch so, oder? Du kannst nicht einfach beim Tackling jemanden umspringen.
Boah, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich vermute mal, da ist es dann auch so eher die Frage, wie es gerade aussieht. Weil es kann ja schon sein, dass man irgendwie mal in einem normalen Duell vielleicht gerade im Kampf um den Ball oder so, ich weiß es nicht. Da bin ich gerade echt überfragt.
Und jetzt ist auch die Festschreibung jetzt endgültig mit 7 Spielern an der Line of Scrimmage festgeschrieben. Und jetzt ist dann das Besondere für den Pass vor allem relevant. Quarterbacks dürfen den Ball auch werfen, bevor sie sich 5 Yards rechts oder links vom Center befinden. Müssen aber 5 Yards hinter der Line of Scrimmage stehen. Also das kannst du quasi jetzt nicht so ein, wenn du einen Snap an der Center in die Hand bekommst, direkt werfen, aber mussten also quasi sagen, ein Stück nach hinten gehen. Aber diese Regelung, dass sie erst nach rechts oder links aus der Pocket raus müssen, die ist nicht mehr gegeben. Und es gibt die ersten, Defensive Pass Interference Regeln, die implementiert werden. Zum Beispiel der Kontakt, das ist der Defense zum Receiver wird erst erlaubt, wenn es um den Ball geht. Und die 15-Yard-Strafe bei Incomplete Passes wird abgeschafft. Gibt dann noch weitere Änderungen 1912. Da gibt es dann zum Beispiel erstmal die Möglichkeit, dass Touchdowns über die Goal-Line geworfen werden können. Also ein Touchdown geworfen werden kann im klassischen Sinne, was dann auch dazu führt, dass die Endzone entsteht, die es bis dahin nicht gab. Und die Punkteverteilung ist auch anders, nämlich so, wie wir sie heute kennen. Also für einen Touchdown gibt es 6 Punkte statt bis davor 5 und die Field Goals kriegen 3, was vorher 4 waren. Was quasi sagen, auch das Kicking-Game ja ein bisschen schlechter macht oder weniger wichtig macht und dafür das andere Spiel, das nicht das Special Teams, also das Offense-Spiel, wichtiger machen soll und das Spiel auch da ein bisschen interessanter machen soll, weil bis dahin wurde ganz viel gekickt und das hat jetzt irgendwie nicht für den großen Hype gesorgt.
Es wäre ja auch unter dem Umständen auch wirklich viel wesentlich lukrativer, dann einfach nur in die Field-Goal-Range zu kommen und dann automatisch zu kicken.
Und auch generell, also ein weiterer Punkt, wo das Kicking-Game ein bisschen aus dem Spiel genommen wurde oder abgemeldet wurde, ist, dass der Onside-Kick abgeschafft wurde. Also das ist jetzt nicht der Onside-Kick, wie wir ihn heute kennen, sondern es damals war die Möglichkeit, dass man bei jedem Spielzug den Ball punten konnte und das wird ein freier Ball, nachdem er den Boden berührt hat. Also quasi sagen, kannst halt bei jedem Ball, also einfach den Ball nehmen, nach vorne kicken und dort, wo er aufkommt, können sich alle Spieler drum prügeln, sozusagen im weitesten Sinne. Und das wurde 1912 abgeschafft. Also quasi sagen, auch eine Regel, die man eher aus dem Rugby kennt, ist dann nicht mehr vorhanden. Und zu dem Zeitpunkt wird auch die Form des Balls verändert. Also bis dahin war dann Rugby dann doch eher ähnlicher, aber diese Spitzen kamen halt hinzu, was da mit begründet werden sollte, auch quasi sagen, dass der Ball besser geworfen werden kann. Weil ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, einen Rugby-Ball zu werfen. Also ich habe es nicht gemacht, aber ich denke nicht, dass es so einfach ist. Bei Football schon schwer genug.
Gemacht nicht, aber ich so die Unterschiede kann ich mir dann schon ein bisschen vorstellen, dass er ein bisschen träger ist.
Und ich glaube auch, dass er mehr eiert in der Luft einfach, ne, weil die Windschnittigkeit nicht so gegeben ist. Ja. Im Endeffekt führt es aber auch immer noch nicht zum ganz großen Umdenken an den US-Colleges. Und ich habe da noch mal einen Ton mitgebracht.
Notre Dame did not invent the forward pass, but there is no doubt that the combination of quarterback Gus Durray and M. Newt Rockne did more to popularize the pass than any other duo in college football history. Until the first day of November 1913, Durray and Rockne had worked as lifeguards on the beach at Cedar Point, Ohio. In their spare time, they worked on perfecting the pass patterns the pair had developed. There is no doubt that the use of the pass in the first half of the 1913 game at West Point shocked the Army cadets, including an injured end named Dwight Eisenhower, who watched the game on the sidelines. After 2 quarters, Notre Dame was ahead 14-13. Army would not score another point, as Durray picked apart the Army defense with an aerial barrage. Rockne caught a pass for 40 yards, almost unheard of at that time. The final was 35-13 as Durray completed 14 of 17 passes for 243 yards. With the shocking victory, Notre Dame was no longer just a small Catholic boys' school from South Bend, Indiana. And the forward pass was no longer a footnote in offensive playbooks.
Liebe die Stimme von dem Typen, der das hier, deswegen muss ich es auf jeden Fall mit reinpacken.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist so die ultimative amerikanische Football-Geschichtsstimme.
Ja, ich arbeite auch an ihr.
War interessant, ja, also, dass wir schon wieder einen Präsidenten erwähnt haben.
Ja, stimmt. Aber der war doch um einiges jünger. Ja. No, also dieses Spiel gegen Army im Jahr 1913, der gilt als eines der Meilensteine der Football-Geschichte. Und bis heute wird sich gestritten in den verschiedenen Quellen, die ich gelesen habe, ob die Carlisle University 1907 unter Pop Warner mit Jim Thorpe an der Center oder Notre Dame mit Gus Durray und Newt Rockne 1913 das Passspiel populär gemacht haben. Also dieses, das jetzt der Auslöser war für die, oder 6 Jahre früher, tja. Und das, was ich ein bisschen interessant finde auch noch, beide diese Colleges waren mehr oder weniger diskriminiert. Also nicht, ich hatte vorhin erwähnt, Carlisle als Native American Universität, die dann auch im Ersten Weltkrieg aufgelöst wurde, weil die Gebäude der Uni für ein Lazarett für verwundete Soldaten genutzt wurde. Oder Notre Dame, was heißt quasi sagen, also jetzt nicht ganz so krass diskriminiert, aber Katholiken haben in den USA jetzt auch nicht den besten Ruf zu der Zeit gehabt. Deswegen war Notre Dame lange independent ist es ja heute auch wieder, wenn sie, also damals war es so, dass sie, weil sie keine Conference gefunden haben. Zwischendrin war Notre Dame auch, glaube ich, mal der, lass mich lügen, Big Ten, 12, irgendwas, weiß gar nicht mehr genau. Aber sind ja heute auch wieder independent, also so, ja. Wer ein bisschen mehr über die Frühphase des Footballs fahren möchte, gibt es einen relativ neuen YouTube-Channel, findet man auch so ein, ja, Typ sieht ein bisschen kauzig aus, aber was ich gelesen, also bei ihm gehört habe, habe ich dann auch meistens immer in anderen Quellen bestätigt gefunden. Da heißt, der Channel heißt Hardcore College Football History. Und der fängt wirklich beim Urschleim an und macht jetzt immer so weiter, keine Ahnung. Ich werde es verlinken. Fand ich auf jeden Fall ganz gut.
Werde ich mir mal speichern.
Ja. Jetzt sind wir 1913 gewesen, machen wir mal einen Sprung. Also wir müssen jetzt hier nicht Jahr für Jahr durchgehen, vor allem passiert dann auch nicht relativ viel. Wir gehen 20 Jahre nach vorne und sind angekommen. Endlich, kann man fast sagen, in der NFL. Denn da gab es dann auch ja, verschiedene Regelabwandlungen zum College Football, wie wir es bis heute kennen. Ne? Also das hat sich in der NFL relativ schnell rausentwickelt, dass man da so ein bisschen sein eigenes Süppchen in bestimmten Punkten kocht. Zum Beispiel 1933, da darf der Ball von überall hinter der Line of Scrimmage geworfen werden. Also ich hatte vorhin gesagt, dass diese 5 Yards hinter der Line of Scrimmage noch lange galt, also die galten bis dahin in der NFL, wurde das quasi abgeschafft, was die erste Regel war, mit der sich die NFL von den College-Regeln abgesetzt hat. Ein herausragender Akteur zu dieser Zeit war Davey O'Brien, der 1939 für die Eagles, heißen die, glaube ich, 1324 Yards geworfen hat.
Ich nicht.
Den ich nie gehört von. Und im Jahr darauf betrifft ihn dann Sammy Bow, genannt Slinging Sammy, bereits. Und der stellt dann auch 1947 einen Rekord auf, der lange gehalten hat, über 2938 Yards. Der wurde dann erst von Johnny Unitas in den 60ern gebrochen, also genau zu sein, 1967 mit 3428 Yards. Also 1947 knapp 3000 Yards geworfen. Ist nicht so schlecht, würde ich behaupten.
Schaffen wir mal. Gerade in der Zeit, wo halt Werfen auch wirklich noch deutlich unpopulärer war als heute, ist das schon ein Brett.
Aber im Endeffekt gab es nach Unitas dann auch irgendwie wieder einen Einbruch im Passspiel und das wollte die NFL dann nicht mehr. Also ich glaube, dann geht es schon nicht mehr zwangsläufig um die Sicherheit der Spieler, sondern um die Attraktivität des Spiels. Deswegen erlaubt sie in den 70er Jahren Offensive Linemen mit den Händen zu blocken. Was ich spannend fand, ich dachte, hä, wie soll ein Offensive Lineman denn ohne Hände blocken? Aber wahrscheinlich nur mit den Armen. Ich habe keine Ahnung. Also kannst du dir das vorstellen?
Ich könnte mir halt vorstellen, dass es dann eben darum geht, dass man nicht mit den Händen quasi voran draufdrücken darf oder so, wäre jetzt meine Vermutung, sondern halt wirklich irgendwie die Hände in Bewegung sein müssen oder eben nicht ausgestreckt jemanden wegdrücken dürfen oder sowas in der Richtung. Hätte ich jetzt mal blind vermutet, dass es dann eher
ja
so in die Richtung geht.
Ich habe gelesen und mich gefragt, okay, also weil du kannst ja sagen, die einen vorher nur eher so stehen durften und halt quasi sagen, mit Füßen probiert, die Leute wegzudrücken und dann quasi sagen, also das Blocken, wie wir das heute kennen, klassische Hände voraus und Leute da mitarbeiten dann, also ja, und im Endeffekt gab es in den 70ern dann auch dazu noch mehr Schutz für die Receiver und dann den hat das auch nicht gereicht und dann springen wir nochmal 20 Jahre nach vorne, meist größere Schritte, also in der Anfangsphase hier, merkst du gerade schon ein bisschen, und kommen in die 90er Jahre, den generell ja als Geburtsstunde des modernen Sports galt oder gilt, also nicht nur im American Football so, sondern auch in diesem anderen Sport, den wir ganz gerne mögen. Denn da unterschreibt die NFL einen Millionenvertrag mit Fox und das Spiel ist aber eher unsexy und er hat Angst, dass quasi sagen, ja, das irgendwie nicht so läuft. Dann ne, kommen wir zu den Fußballparallelen. Ne? Das ist quasi die gleiche Zeit in etwa, in der der Rückpass aufgehoben wird. Fußball, ne, hatten wir vorhin schon. Mhm. Was quasi sagen zur gleichen Zeit passiert wie die Einführung der Champions League und der Premier League. Also so, ne, dass man versagt, die werden mehr Summen bewegt und wir wollen mehr Summen bewegen, wir müssen das Spiel attraktiver machen. Und auch die gleiche Höheregel wird ein paar Jahre, also 2 Jahre vorher, 1990 eingeführt. Das habe ich übrigens rausgefunden, dank Petra Tabarelli. Dankeschön dafür, die auf ihrem Blog darüber geschrieben hat, ganz minutiös. Also, wann diese ganzen Regeln genau eingeführt wurden, das kann man da nachlesen im Fußball.
3-Punkte-Regel fällt ja auch so in diese Phase dann.
Stimmt, das ist eigentlich, ja. Also, 1990 gab es noch nicht, auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht genau, das glaube ich ein bisschen später.
Ich glaube, in der Bundesliga wurde es 95 eingeführt, aber die Bundesliga war natürlich da auch nicht gerade Trendsetter. Also ich glaube, da waren wahrscheinlich die englischen Ligen noch mal einen Ticken früher.
Ja, was neben diesem ganzen Gegebenheiten mit Fox Deal und so weiter auch noch über der NFL schwebt, ist eine andere Sportart in den USA, in der ein gewisser Michael Jordan anfängt für Furore zu sorgen und Baseball. Fast ein bisschen. Gut, stimmt gar nicht. Vielleicht hat er zu der Zeit auch gerade Baseball gespielt. Scheiße. Aber es geht natürlich um die NBA. Also wir sprechen über Basketball. Und der Paul Taliabue, also der Commissioner, hat vielleicht auch ein bisschen Angst, dass es der NFL geht, wie es der MLB mal ging, die da von der NFL überholt wurde. Und daher gab es halt dann diverse Regeländerungen. Ich habe mal ein paar Stats. 1993 erzielten Teams durchschnittlich weniger als 2 Touchdowns pro Spiel. Und auch über die Zeit, also die Anzahl der Touchdowns nahm in den letzten 10 Jahren vor 93 um 22%, also fast ein Viertel ab. Also war jetzt nicht das ganz große Spektakel und gab dann auch Stimmen, wie zum Beispiel vom NFL-Writer, also von den verschiedenen NFL-Writern, die sagten, der Fußball liegt im Sterben, er sei schal und vorhersehbar. Mhm. So, das heißt, eine Krise, mal wieder im Football, die jetzt aber nicht an sterbenden Spielern liegt, sondern eine ganze Ecke darunter. Das Spiel ist einfach unsexy geworden. Und deswegen gibt es ein Owner-Meeting 1994 und da beschließt die NFL unter Federführung von Don Shula und Giants GM George Young eine Reihe von Regeländerungen, die die Offense befördern soll, das Kicking-Game nochmal abschwächen. Der illegal Kontext, also DBs dürfen nur 5 Yards hinter der Line of Scrimmage den Receiver blocken, wie wir es heute auch kennen, wird eingeführt. Die Two-Point-Conversion wird eingeführt, die es in der AFL aber schon mal gab in den 60er Jahren, übrigens, Fun Fact. die Roughing the Passer Rule wird verschärft und bei Missed Kicks wird der Spot für den Turnover an der Line of Scrimmage zum Spot des Kicks geändert. Also quasi sagen, dann nochmal eine ganze Ecke nach hinten. Also wie weit ist der Kick hinter der Line of Scrimmage? Sind sie auch schon fest?
17
Yards hinter der, nee, so weit. Snap nicht so weit.
Ja, doch eigentlich rechnet man 17 drauf, oder? Okay. Ah, nee, Quatsch, da ist ja die Endzone mit dabei. Müssen dann 7 sein, oder?
Ja. Das kommt hin, glaube ich, eher. Und dann gibt es auch noch eine weitere Regeländerung, die wir heute auch nicht mehr wegdenken können. Denn die Quarterbacks können mit ihrem Coach über Kopfhörer im Helm sprechen. Und die vielleicht wichtigste Regeländerung auch noch ist, der Salary Cap wird eingeführt. Was jetzt mit dem Passspiel nicht so viel zu tun hat, aber das sollte man auf jeden Fall an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Der lag übrigens damals bei 34,6 Millionen Dollar. Heute sind es 224.
Dann kannst du nicht mal mehr einen Quarterback bezahlen.
Stimmt. Ja, Taliabue erhofft sich von den Regeländerungen einen signifikanten Boost auf die Leistungen der Offense. Und die Quintessenz ist also quasi sagen, mehr Schutz für Receiver und Quarterbacks, Kicking-Game schwerer machen, damit die Offense und besondere das Passing-Game mehr in den Vordergrund drückt und zum Erfolg führt. In der folgenden Saison passen Teams im Durchschnitt für 420 Yards pro Spiel mehr als jemals zuvor, seit Daten erhoben werden, also in einer ganzen Weile. Und das kommt auch an, denn jetzt die New York Times, ne, die vorhin, du erinnerst dich, 1906 schrieb, das Ende des Spiels steht bevor. Durch das Passing-Spiel schreib jetzt. Gut, das ist eine ganze Weile spät. Titelt sie mit Offense and the NFL. It's up and it's good. 1994, dann also quasi nach der Regeländerung, gewinnen die Niners gegen die Chargers im Super Bowl 29 mit 49-26 und ein gewisser Steve Young wirft 6 Touchdowns. Also es hat funktioniert und die NFL hat einen Boost erlebt. Dann gab es aber mal wieder eine nächste Krise und die hat was mit CTE zu tun. Also das Thema Gehirnerschütterung wird virulent in der Liga, was dann weitere Regeländerungen mit sich führt. Aber generell gilt 1994 als der Punkt, ab dem Offenses der Defense deutlich bevorzugt worden und auch das Passing-Spiel im Vergleich zum Run-Game durch die Liga befeuert wurde. Und auch in der Folge werden quasi sagen immer weitere Regeln eingeführt, die das Passspiel weiter feuern sollen. Also zum Beispiel 1996 wird der Illegal Contact, also die Regeln dazu werden verschärft. 2001 wird Roughing the Passer nochmal verschärft im Hinblick auf Late Hits. Und 2006 werden dann Low Hits gegen den Quarterback verboten. Ja, da habe ich ein Zitat gefunden von Slate.com, werde ich verlinken. Dies ist das Zeitalter des Fantasy Footballs und der NFL Red Zone, die beide nur gedeihen können, wenn die Spieler in Massen Touchdowns erzielen. Die heutige Ära des Offensivfootballs begann 1994 und sie ist noch lange nicht vorbei. Ja, das wär's von mir. Kurz, so knackig. Eine lange Geschichte erzählt.
Ist auf jeden Fall ein Punkt, wenn ich so denke, was man so an Ergebnissen eben aus diesen äußersten Frühphasen der 40er, 50er oder so sieht. Es klingt jetzt aus heutiger Sicht nicht sonderlich attraktiv, wenn man dann eben so, was weiß ich, sieht, dass vielleicht einmal in Ewigkeiten Team 30 Punkte macht oder so. was ja heute eher schon zum Standard gehört.
Ja, wobei es ja heute mittlerweile auch relativ viele Stimmen gibt, die sagen, die Defense ist ja gnadenlos benachteiligt und die Offense kann ja quasi sagen, machen, was sie will und die Defense halt nicht und das quasi sagen auch ein bisschen nachtrauern oder halt irgendwie das gute Defense-Spiel vermissen oder quasi sagen auch sich mal erhoffen, aber der die Regeln immer weiter, also quasi sagen, ne, OPI versus DPI, Offensive Pass Interference versus Defense Pass Interference. Da gibt es ja jedes Jahr Stimmen, die halt irgendwie da, oder fast jede Woche, die halt irgendwie da ja, sagen, dass er. Dass das der Liga nicht gut tut und dem der Defensive auch nicht gut tut und irgendwie das Spektakel über der, ja, der Ausgewogenheit des Sports im Wege stehen würde.
Ja, ich glaube, das
Also.
ist alles einfach sehr komplex, da man ja eben gerade in den letzten Jahren dann immer verstärkter diesen Gehirnerschütterungsfaktor im Kopf behalten muss, allgemein Verletzungsfaktor. Da ist es sicherlich auch nicht einfach, so den richtigen Weg zu finden zwischen einer gewissen Sicherheit und einem gewissen Spektakel.
Und auch immer der Punkt, ne? Die Stars der Liga schützen. Also ich meine, ich weiß, diese Saison war es ja, waren wir wieder relativ krass mit Quarterback-Verletzungen. Also auch die ganzen Regeln mögen da nicht vorschützen, weil egal was du machst, Football ist ein physischer Sport, der halt zu Verletzungen führt, Woche für Woche, Spiel für Spiel.
Ja,
Ja.
Kontaktsport hat seine Risiken.
Ja. Gut, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen was Neues erzählt.
Oh, auf jeden Fall spannend. So, bin zwar historisch unterwegs, aber so wirklich die Vor-NFL-Zeit habe ich noch nie so richtig auf dem Zettel gehabt.
Ja. Das ist ja besonders spannend, hätte ich quasi sagen, also diese Verbotheit von vielen, die etwas sagen, okay, ja gut, also ne, man öffnet ja quasi sagen mit solchen Regeländerungen ja auch die Möglichkeiten, sein Spiel irgendwie anders zu sagen. Gerade große College sagen ja drauf geschissen, wir machen halt weiter wie immer, weil wir gewinnen sowieso. Und dann die ist da halt einfach gegen, wie das der Sprecher gesagt hat, gegen eine also Small Catholic School from Indiana. Und das halt dann irgendwie auch damit auf die Nase fällt, wenn du dich halt irgendwie den Regeländerungen nicht anpasst. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, also ich hatte früher das Gefühl, dass es im Fußball nicht so viele Regeländerungen gibt. Das ist ja mittlerweile auch ein bisschen anders. Aber im Football geht es ja quasi sagen, also fast jährlich, ne? Es gibt diese Owner-Meetings, auf denen jedes
Ja.
Jahr irgendwas Neues beschlossen wird. Und damit halt nicht umgehen zu können, das ist halt quasi dann auch ein riesiges Problem.
Ist natürlich so insofern ein gewisser Vorteil für die NFL, dass es eben nur 32 Stimmen gibt, weil sie eben ja ihr eigenes Süppchen kochen gegenüber anderen Football-Organisationen, die ja teils völlig anders unterwegs sind. Beispielsweise Kanada, wo es sogar noch einen Spieler mehr gibt und so. Da hat man ja sozusagen nicht diesen einen Weltverband, der irgendwie irgendwas kontrolliert, wie dann eben im Fußball, wo es ja dann auch neben der FIFA nochmal diese besonderen Regelhüter gibt aus den englischen Verbänden und so weiter.
Britischen.
Ja, aus den britischen Verbänden.
Ist eine wunderbare IFBF, ja.
Ich frage mich gerade aber, wo eigentlich dann eben so ganz früher der Unterschied zwischen Football und Rugby war, so quasi vor 1890, ob es da überhaupt nennenswert noch Unterschiede gab.
Na, ich würde es vor allem mit dem Down and Distance. Also das ist halt die
Ja,
Einführung
gut,
von
stimmt.
Watercamp. Also das ist halt quasi sagen, was ich meinte. Also das, im Endeffekt hast du ja beim Rugby halt zumindest ein fließendes Spiel, wo quasi sagen, denn wenn Leute ineinander laufen, der Ball nach hinten gegeben wird und dann geht's weiter und beim American Football was quasi sagen, aufstellen, Ball snappen, ineinander rennen, Schiri pfeift, aufstellen, Ball snappen, ineinander rennen. Also so stelle ich mir zumindest vor und so habe ich es teilweise auch gelesen
Aber
und quasi, das ist halt immer, das klingt total lame.
irgendwo muss ja dann eben wirklich auch diese komplette Trennung dann gewesen sein,
Ist vielleicht ein
weil
gutes Thema für eine andere Folge.
ja, wer weiß. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es da dezent schwierig sein werden könnte, an die ganz großen Quellen zu kommen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es da für die, was du gibst, das ist auch ein wunderschönes Forschungsthema, glaube ich auch. Ich meine, im Endeffekt gab es ja auch die Trennung irgendwann in England zwischen FA und der, ich weiß gar nicht, wie die Rugby Federation hieß. Und wird es wahrscheinlich auch in den USA so ähnlich gegeben haben. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht mal was auf den Themenzettel schreiben. Wenn wir wieder ganz tief in die Geschichte zurückgehen wollen. Gut, Jesse.
Ja,
Dann
alles klar.
würde ich sagen, hören wir uns. So in roundabout einem Monat und du bringst mir ein Thema mit. Und wir schreiben sicherlich zwischendrin mal so ein bisschen wegen diesen Playoffs und diesem anderen Kram, der da läuft. Aber
Genau.
wenn ein Vorwärtspass geworfen wird, denkt immer daran zurück. Das war nicht immer so. Und verantwortlich dafür ist Teddy Roosevelt. Bis dann.
Bis dann.